Deutschlandfunk, das war der Tag.
Dazu begrüßt Sie an diesem Abend Sören Brinkmann. Auf Eis liegen die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung schon länger. Heute wurden sie endgültig gekippt vom Europäischen Gerichtshof. Damit ändert sich erstmal nichts. Nutzerdaten, zum Beispiel aus Telefonaten oder von der Internetnutzung, dürfen nicht dauerhaft bei den Providern gespeichert und für Ermittlungszwecke abgerufen werden. Aber nach dem Urteil steht die Bundesregierung jetzt in der Pflicht, ein neues Gesetz an den Start zu bringen, das dann den Vorgaben der Gerichte standhält. Doch dabei bleibt der Ampel noch reichlich Spielraum. Soll es erlaubt werden, bestimmte Daten für einige Zeit zu speichern, zum Beispiel IP-Adressen, oder sollen Datensätze erst eingefroren werden können, wenn es einen Verdacht auf eine Straftat gibt? Bedeutet, es muss jetzt politisch entschieden werden, wie die Balance zwischen Grundrechtsinteressen und Sicherheitsinteressen aussehen sollen. Wir hören gleich Reaktionen aus Berlin und im Interview den innenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Manuel Höferlin. Außerdem weitere Themen des Tages: Gasimporteur Uniper vor der Verstaatlichung und Bundeskanzler Scholz spricht vor der UN-Vollversammlung. Doch zunächst zu Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio in Berlin über die Reaktionen auf das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung.
Heute ist ein guter Tag für die Bürgerrechte.
Der EuGH gibt einen klaren rechtsstaatlichen Rahmen vor.
Nach dem Urteil sind, wie so oft, alle zufrieden. Dasselbe meinen Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesinnenministerin Nancy Faeser damit freilich nicht. Auch nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist offen, wie die Ampelkoalition in Zukunft mit der Vorratsdatenspeicherung umgehen will. Die SPD-Politikerin Faeser betont nach dem Richterspruch:
Die damit eröffneten rechtlichen Möglichkeiten müssen wir nun auch nutzen.
Sie hebt vor allem zwei Punkte hervor.
Ausdrücklich hat der Europäische Gerichtshof entschieden, IP-Adressen dürfen gespeichert werden, um schwere Kriminalität bekämpfen zu können. Zudem gestattet der EuGH gezielte Speicheranordnungen für Orte wie Flughäfen oder Bahnhöfe und für Gegenden mit hoher Kriminalitätsbelastung.
Umstritten ist dabei vor allem die Speicherung der IP-Adressen. Mit ihnen können Ermittler verfolgen, wer hinter Straftaten im Internet steht. Würde der Staat allerdings anordnen, dass diese Daten für eine gewisse Zeit gespeichert werden, wäre das die klassische, anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Die aber wollen FDP und Grüne nicht. Auch im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel nur auf die anlassbezogene Speicherung von Daten verständigt. Zu Faesers weiteren Plänen sagt denn auch FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle:
So etwas kann es mit den Freien Demokraten nicht geben. Und wir erwarten, dass die Bundesinnenministerin den Koalitionsvertrag umsetzt.
Die Federführung in der Bundesregierung liegt bei Kuhles Parteifreund Buschmann. Und der kündigt zwar an, schnell zu reagieren, dafür aber mit einer kleinen Lösung.
Die deutsche Vorratsdatenspeicherung ist schon seit 2017 totes Recht, weil schon damals deutsche Gerichte dafür gesorgt haben, dass diese Maßnahme nicht mehr durchgesetzt werden kann. Sie steht den Ermittlern in Deutschland nicht zur Verfügung.
Was Buschmann meint, ist das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Das bedeutet, sobald Ermittler von einer möglichen Straftat erfahren, ordnen sie an, dass die Daten, die bei Providern vorhanden sind, eingefroren werden. Die Daten wohlgemerkt, die bei den Providern ohnehin vorhanden sind, zum Beispiel, weil sie sie für ihre Abrechnung brauchen. Das reicht nicht, sagt im Deutschlandfunk Sebastian Fiedler, Abgeordneter der SPD und zuvor langjähriger Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter.
Bei allen Fragen der Vorratsdatenspeicherung geht es darum, dass ich mich jetzt in einer Situation befinde und darauf angewiesen bin, Daten aus der Vergangenheit für meine Ermittlungen zu benötigen. Und die kann ich logischerweise zwingend notwendig immer nur vorher speichern, ohne dass es den Anlass schon gibt. Und 90% dieser Probleme, so über den Daumen gesagt, die haben die Ermittlungsbehörden tatsächlich mit diesen sogenannten IP-Adressen.
Von Einigkeit scheint die SPD trotzdem weit entfernt. Im Deutschlandfunk Kultur differenziert der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil zwar nicht zwischen IP-Adressen und anderen Daten. Seine Aussage ist aber so allgemein, dass sie auch dafür gelten müsste.
Was nicht geht, ist, dass von allen Bürgerinnen und Bürgern Daten gespeichert werden. Diese Daten können genutzt werden, die können irgendwann mal auch in die falschen Hände geraten. Und das ist etwas, was mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar ist. Das hat das Urteil heute gezeigt.
Ähnlich seine Co-Vorsitzende Saskia Esken und ähnlich argumentieren auch die Grünen Konstantin von Notz und Helge Limburg. Während die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz, nicht einfach nur die IP-Adressen gespeichert sehen will, sie fordert dafür einen Zeitraum von 6 Monaten und damit weit mehr als das Gesetz, das der EuGH heute verworfen hat.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie die neuen Regeln aussehen sollen, darauf muss sich nun also die Ampelkoalition einigen. Fest steht, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist endgültig Geschichte. Dieser Satz war heute zu lesen in einem Facebook-Post von Manuel Höferlin. Für die FDP im Bundestag, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und Mitglied im Innenausschuss. Guten Abend, Höferlin.
Schönen guten Abend.
Ja, und zu diesem eben erwähnten Satz oder beziehungsweise dahinter steht ein Ausrufezeichen und ein feiernder Emoji. Bei dem Statement da erübrigt sich also die Frage, wie Sie auf das Urteil blicken, oder?
Ja, das stimmt. Ich begleite das Thema Vorratsdatenspeicherung jetzt schon über 10 Jahre und kenne die Argumentation in verschiedenen Punkten. Letztlich muss man sagen, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist zum wiederholten Mal vor Gerichten krachend gescheitert.
Freuen Sie sich denn oder war das Urteil so erwartet, dass es im Grunde für Sie klar war?
Also in der Sache war ich davon überzeugt, dass das so enden wird vor dem EuGH. Und von daher war es jetzt nicht so super überraschend für mich. Aber es ist ein Anlass zur Freude, vor allen Dingen deshalb, weil ich glaube, dass es den Weg eröffnet, endlich ein verfassungsfestes und trotzdem richtig scharfes Schwert auch in der Strafverfolgung zu ermöglichen, weil die Situation war ja für niemanden befriedigend. Wir hatten ein Instrument, das nie angewandt werden konnte, die Vorratsdatenspeicherung, weil sie immer ausgesetzt oder für verfassungswidrig erklärt war. Und das hilft niemandem, weder Strafermittlern, Polizeien, Sicherheitsbehörden und schon auch gar nicht Opfern, die erwarten, dass man Methoden hat, die man auch anwendet und nicht nur die als Papiertiger auf dem Papier stehen.
Und Sie schreiben das in dem eben genannten Facebook-Post. Da steht, jetzt wird der Weg frei für eine grundrechtsschonende, verhältnismäßige und präzise Neuregelung. Wie soll die aussehen?
Naja, das EuGH hat ja mehrere Wege eröffnet, die es möglich machen, statt der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung vorzugehen. Und wenn man jetzt das EuGH-Urteil und den Koalitionsvertrag, der ja nun mal Grundlage dieser Regierungskoalition ist, nebeneinander legt, dann gibt es dort eine wesentliche Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist das Quick-Freeze-Verfahren. Ich stelle mir vor, dass wir das sehr schnell auf den Weg bringen. Das erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass da jetzt schnell ein Vorschlag kommt. Da geht es darum, dass man vorhandene Daten einfriert, dass man also per Richterbeschluss und anlassbezogen Daten abrufen kann. Das ist, glaube ich, dann grundrechtsschonend und trotzdem vor allen Dingen verfassungsgemäß. Und dazu kommen gerne auch andere Möglichkeiten, die wir auch im Koalitionsvertrag definiert haben, im Bereich der Ermittlung, der Strafermittlung im Internet. Und in dem Paket, in der Summe, glaube ich, kommt man da wesentlich weiter als mit einer verfassungswidrigen Vorratsdatenspeicherung, die nicht angewandt werden kann.
Sie sagen noch andere Möglichkeiten, vielleicht stellen wir die noch erstmal zurück und schauen auf das Quick Freeze. Da geht es eben darum, dass sobald ein Verdacht bekannt ist, dann die Datensätze, die vorhandenen Datensätze, die ohnehin anfallen, eingefroren werden, nicht mehr gelöscht werden dürfen. Was bedeutet das zum Beispiel?
Naja, es geht ja darum, dass in der Vorratsdatenspeicherung die Daten, das Surfverhalten, das letztlich der Fingerabdruck eines jeden Benutzers, einer jeden Benutzerin abgespeichert wird. Und das ist das, was unverhältnismäßig ist. Und deswegen ist es richtig, dass dort, wo man einen Verdacht hat, dann eben hinschauen kann. Es gibt auch Daten, die aus der Vergangenheit, aus der kürzeren Vergangenheit noch vorhanden sind. Aber vor allen Dingen geht es darum, das Verfahren extrem zu beschleunigen, zu sagen, jetzt schauen wir genau hin und ab jetzt werden auch Daten eingefroren und die, die noch da sind, werden auch nicht gelöscht. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt und es ist auch gar nicht schwer, da Vergleiche zu finden, wenn heute die Polizei merkt, dass per Telefon Verbrechen verabredet werden, dann geht es eben hin und hat einen Anlass und macht dann eine Telekommunikationsüberwachung. Und wenn dort wieder zum Straftaten aufgerufen wird oder verabredet wird, dann kann es mithören, die Polizei. Und das ist nichts anderes im Internet. Und ich glaube, das ist verhältnismäßig. Unsachgemäß wäre es, wenn weiterhin der Gedanke vorherrscht, man könne eben alle IP-Adressen auf Verdacht speichern von allen Menschen, die im Internet unterwegs sind.
Sebastian Fiedler von der SPD, Ihr Kollege im Innenausschuss, früher Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, hat hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt, dass dieses Quick Freeze im Grunde gar nichts mit Vorratsdatenspeicherung zu tun hat, denn es gibt eben dann keine Daten mehr, die aus der Vergangenheit vorliegen, sondern nur alles, was ab dem Zeitpunkt dann anfällt bzw. dann angefroren werden kann.
Also das stimmt so natürlich nicht, das weiß er auch genau. Es ist halt natürlich so, dass es nicht zwingend so sein muss, dass da noch Daten sind, aber aus der Vergangenheit wissen wir und dieses Argument, was Sie jetzt gerade vorgetragen haben vom Kollegen, kenne ich auch schon seit über 10 Jahren. Der Satz ist dann oft, wo nichts da ist, kann man nicht speichern. Allerdings speichern Internetprovider aus betrieblichen Gründen eben jede Menge Daten, zum Beispiel für Kundenservice-Anfragen, für IT-Sicherheitsfragen. Das heißt, werden ohnehin Daten gespeichert. Die haben allerdings kurze Löschzyklen, das ist richtig. Und deswegen ist es wichtig, dass man diesen Kühlschrank, der nicht leer ist, eben schnell öffnen kann.
Aber besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass die Ermittler, die ja dann wirklich auf Spurensuche gehen müssen, nach einer Straftat vielleicht auch Spuren sichern müssen, die vorher angefallen sind, stehen die nicht vor der dann möglicherweise misslichen Situation, dass sie vor leeren Festplatten bei den Providern sitzen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir eben nicht wollen in einem Rechtsstaat, dass alle Bewegungsdaten, alle Kommunikationsdaten, auch nicht Metadaten dazu, also wann man wo wie unterwegs war, festgehalten werden. Das unterscheidet uns ja gerade von der Sicherheitspolitik anderer Länder in der Welt. Wir wollen eben nicht den gläsernen Bürger, der dort eben permanent seine Daten gespeichert weiß, auf unbestimmte Zeit und auch nicht auf längere Zeit. Die Frage ist, macht man das 3 Monate, 6 Monate? Andere sagen, man könnte das auch länger speichern, weil letztlich gibt es dann keine Frist, die passt, weil man findet immer irgendwelche Straftaten, die länger zurückliegen. Das ist eine grundsätzliche Frage. Ist man der Meinung, dass man ein verhältnismäßiges Mittel findet? Und das Quick-Freeze-Verfahren kann helfen, dort eben Ermittlungsverfahren anzustoßen und auf Daten zuzugreifen, die sowieso da sind, die in den jetzigen Verfahren eben gelöscht werden wegen kurzen Löschfristen. Und wir wollen eben keine massenhafte Datensammlung von allen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land haben.
Klar, es geht um Ausgleich. Das ist ja auch in den Urteilen deutlich geworden, jetzt auch beim EuGH. Aber bestimmte Möglichkeiten zur Vorratsdatenspeicherung gesteht der EuGH in seinem Urteil ja schon zu. Unter anderem, Zitat, wenn bei ernsten Bedrohungen für die nationale Sicherheit oder auch wenn es um bestimmte Orte oder Personen geht oder eben auch bei der Speicherung von IP-Adressen. Das ist dann ja schon noch etwas mehr als Quick Freeze.
Ja, das ermöglicht der EuGH auf europäischer Ebene und wir haben im Koalitionsvertrag in der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung getroffen, dass wir grundrechtsschonend und evidenzbasiert Sicherheitspolitik, Rechtspolitik, Innenpolitik betreiben wollen und haben explizit dort das Quick Freeze-Verfahren umschrieben. Das geht nämlich da um das Zugreifen im Verdachtsfall mit Richtervorbehalt. Und das beschreibt das. Und das ist das, was wir vereinbart haben in der Koalition. Und ich muss ganz offen sagen, ich verstehe nicht immer, warum man meint, man müsse jeden Spielraum, den ein Gericht eröffnet, bis zur Grenze und noch ein bisschen darüber hinaus ausreizen. Das ist die Politik, die das unionsgeführte Innenministerium in den letzten 16 Jahren betrieben hat und ist damit immer wieder auf die Nase gefallen, weil am Ende eben diese Grenze nicht eingehalten wurde. Und Politik besteht nicht darin, dass man am Ende all das macht, was einem Richter zugestehen, sondern Politik besteht darin, dass sich Parteien, in dem Fall die Ampelkoalition, einigen, im Koalitionsvertrag etwas aufschreiben. Und das ist die Politik, die wir gestalten. Wir sind der Meinung, dass man damit sehr weit kommt. Und es gibt noch viele andere Methoden, Ermittlungsdruck zu erhöhen, Ermittlungen im Internet zu intensivieren. Mhm. Ein Beispiel ist die Login-Falle. Gerade in den Fällen, wo es um Kindesmissbrauch geht, kann man damit sehr gut arbeiten. Und ich glaube, wenn man diese Kombinationen wählt, sind wir wesentliche Schritte weiter. Auf jeden Fall viel weiter als mit der Vorratsdatenspeicherung, die nie angewandt werden konnte.
Aber Sie haben eben selbst von einem scharfen Schwert gesprochen, das jetzt geschaffen werden müsse. Und in diesem Ausgleich zwischen Grundrechtsinteressen auf der einen Seite, Sicherheitsinteressen auf der anderen Seite, ist es dann nicht doch auch sinnvoll, diesen Spielraum, den das Gericht jetzt gibt, auch auszuschöpfen?
Es ist, glaube ich, sinnvoll, dass man rechtsstaatliche Politik macht, die nicht dauernd...
Das würde man damit ja machen. Das gesteht das Gericht dazu.
Naja, aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass immer wenn man dann Dinge ausformuliert, dass dann genau das passiert. Und wie gesagt, wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage wir 4 Jahre zusammenarbeiten wollen. Und das EuGH hat ein Urteil gefällt. Und wenn ich die Schnittmengen übereinander liege, ist eigentlich klar, was geht, was politisch gewollt ist in dieser Koalition, worauf wir uns geeinigt haben. Wir führen ja nicht 4 Jahre Nachverhandlungen zum Koalitionsvertrag, sondern wir haben uns darauf geeinigt. Und wir sehen das an vielen Punkten, dass wir das machen wollen, was wir aufgeschrieben haben, worauf wir uns geeinigt haben. Das machen wir jetzt hier auch. Von daher, glaube ich, ist das der richtige Weg. Und am Ende machen wir viel mehr als in den letzten 16 Jahren in diesem Bereich durchgesetzt wurde nachher, weil was man aufschreibt und was nachher angewandt werden kann, das haben wir ja gesehen, ist ein Riesenunterschied.
Aber auf der Grundlage des Koalitionsvertrages müssen sich jetzt auch Marco Buschmann, der Justizminister, und Innenministerin Faeser einigen. Wie weit liegen die beiden auseinander?
Also nochmal, wir haben im Koalitionsvertrag Dinge aufgeschrieben. Und
davon gehen Sie nicht zurück? Also mehr als Quick Freeze wird dann mit der FDP nicht möglich sein?
Aber ja, also die Arbeit der Koalitionsfraktion arbeitet ja darauf, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Dinge, auf die wir uns geeinigt haben in Koalitionsverhandlungen, auch umgesetzt werden.
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung, das Interview mit Manuel Höferlin, Innenpolitiker der FDP. Das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag um 23 Uhr und gleich 26. Die steigenden Gaspreise treffen alle, die mit der Therme zu Hause heizen oder auch die in der Industrie Gas verbrauchen. Viele entsprechende Briefe wurden in letzter Zeit schon verschickt von den Stadtwerken und den anderen Versorgern. Aber noch vor den meisten privaten Gaskunden ist ein Unternehmen betroffen, das als Gasimporteur das Gas aus Förderländern einkauft. Uniper. Seit Russland den Export nach Deutschland aber erst eingeschränkt und dann ganz gestoppt hat, sind die Preise beispiellos in die Höhe geschnellt und Uniper schreibt nun Milliardenverluste. Und so steht das Unternehmen wohl vor der Verstaatlichung. Hans-Joachim Viehweger.
Rund 15 Milliarden Euro hat der Bund bereits in Uniper gesteckt, zum großen Teil über die staatliche KfW-Bank. Nun könnten weitere Milliarden dazukommen. Uniper spricht in seiner Mitteilung von einer möglichen Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden. Darüber hinaus solle der deutsche Staat die derzeit vom finnischen Mehrheitseigner Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis, so Uniper, sei vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung erhält. Die finale Vereinbarung sei aber noch nicht abgeschlossen, heißt es einschränkend. Mit der Mitteilung wird der Druck auf den Bund und das zuständige Bundeswirtschaftsministerium zu einer zeitnahen Entscheidung erhöht. Das Ministerium hatte sich zuletzt immer wieder zurückhaltend zu Meldungen zu einer möglichen Verstaatlichung von Uniper geäußert. Uniper ist Deutschlands größter Gasimporteur und macht nach eigenen Angaben täglich Millionenverluste wegen der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Gas muss anderswo zu höheren Preisen eingekauft werden. Die Preise können wegen fester Verträge aber nur begrenzt an die Kunden weitergegeben werden. In Berlin wird zugleich darüber spekuliert, ob eine mehrheitliche Übernahme von Uniper Auswirkungen auf die geplante Gasumlage haben könnte. Wirtschaftsminister Habeck hatte bei einem internen Treffen der Grünen für den Fall der Verstaatlichung offenbar rechtliche Bedenken geäußert. Andere Ministerien halten die Kombination aus Verstaatlichung und der Einführung der Gasumlage aber durchaus für möglich.
Der Beitrag von Hans-Joachim Viehweger. Und weil es mit dem Gasimport so schwierig ist und vor allem so teuer geworden ist, läuft längst schon die Debatte, wie weniger Strom aus der Gasverfeuerung und stattdessen aus anderen Quellen kommen kann. Vor allem in der Union, aber auch in der FDP gibt es an der Stelle einige, die auf Atomkraft setzen. Zumindest indem die 3 verbliebenen Kraftwerke, die noch am Netz sind, auch einige Zeit weiterlaufen könnten. Da geht es zum Beispiel um Isar 2. Aber ein Druckventil im Kühlsystem des bayerischen Reaktors könnte schon bald den Meiler stilllegen. Ganz im Gegenteil zur politischen Debatte.
Seit bekannt ist, dass es ein Ventilleck im Atomkraftwerk Isar 2 gibt, häufen sich die Vorwürfe mangelnder Informationspolitik gegen den Betreiber, die E.ON-Tochter Preußen Elektra und bayerische Behörden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge, stellt die Frage:
Wann wussten die Betreiber eigentlich davon, dass dieser Reparaturbedarf notwendig ist? Wann wusste auch die bayerische Landesregierung und die bayerische Atomaufsicht davon, dass dieser Reparaturbedarf notwendig ist? Und warum haben sie gegebenenfalls diese Informationen nicht früher zur Verfügung gestellt?
Das gehöre zu einer verantwortungsvollen Politik dazu, so Dröge. Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke beklagt fehlende Hinweise aus Bayern zum Leck am AKW. Der Chef der bayerischen Atomaufsicht habe nicht auf das Problem hingewiesen, das sei einfach unseriös, so Lemke gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Die grüne Fraktionsvorsitzende Dröge macht auch die bayerische Landesregierung mitverantwortlich.
Markus Söder ist nicht müde geworden, in den letzten Wochen immer dafür zu werben, dass das Atomkraftwerk Isar 2 weiterlaufen soll. Gemeinsam mit dem Betreiber E.ON haben sie versprochen, dieses Atomkraftwerk steht jederzeit zur Verfügung, um auch über den Winter hinaus weiterzulaufen. Wir sehen jetzt, dass das so nicht stimmt, dass Reparaturen am Atomkraftwerk notwendig sind.
Zumindest dann, wenn das Atomkraftwerk über den 31. Dezember hinaus in der Notfallreserve weiter betrieben werden soll. Dann müsste das Ventil schon aus technischen Gründen im Oktober ausgetauscht werden, sagt Preußen Elektra. Das Bundesumweltministerium teilt mit, man werde zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium jetzt die neue Sachlage und die Auswirkungen für die Konzeption und Realisierung der Bereitschaftsreserve prüfen. Dagegen setzt der Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, weiter auf Kernenergie. Er habe an der Einsatzfähigkeit und der Sicherheit auch des Atomkraftwerkes Isar 2 keinen Zweifel.
An der Stelle will ich nur betonen, das ist eine Reparatur, die jetzt notwendig wird für einen Weiterbetrieb, für den sich ja auch der Bundeswirtschaftsminister ausgesprochen hat, zumindest in der Reserve. Für diesen Weiterbetrieb ist diese Reparatur notwendig. Es ist eine Reparatur, wie sie auch bei anderen Kraftwerken vorkommt, beispielsweise bei Kohlekraftwerken oder auch bei anderen Energieerzeugern. Also eine reguläre Reparatur,
sagte FDP-Politiker Dürr. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz wiederholt sein Angebot an die Ampelregierung.
Die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke, Isar 2, Neckar-Westheim und Emsland, weiterlaufen zu lassen. Die Möglichkeiten dazu sind in jeder Hinsicht gegeben, personell, sicherheitstechnisch und auch rechtlich, wenn denn eine Änderung des Atomgesetzes so schnell wie möglich auf den Weg gebracht wird.
Angesichts des Sicherheitsrisikos fordert unter anderem Greenpeace, den Ventilschaden umgehend zu reparieren und den Reaktor Ende des Jahres endgültig abzuschalten.
Der Beitrag von Tom Funke aus unserem Hauptstadtstudio. Wir kommen zum Blick in die Ukraine, wo in dieser Woche Fakten geschaffen werden sollen. So ist es jedenfalls angekündigt. Nach einem altbekannten Muster möchte Russland da wohl vorgehen im Osten der Ukraine. Erst Besetzung, dann ein sogenanntes Referendum, bei dem der Ausgang schon vorher feststeht, und schließlich die Annexion. So dürfte die russische Führung zusammen mit den kremltreuen Separatisten vorgehen. Jetzt in den Regionen Donetsk und Luhansk. Ganz ähnlich wie auf der Krim im Jahr 2014. Doch dieser mögliche Anschluss von Teilen der Ukraine an das russische Territorium ist aus Sicht von Beobachtern eigentlich Zeichen der Schwäche von Wladimir Putin. Von Schwäche auf dem Schlachtfeld. Benjamin Satori.
Die Kämpfe in der Ukraine konzentrieren sich im Moment insbesondere auf die Separatistengebiete im Osten des Landes, Luhansk und Donetsk. Die Ukrainer rücken offenbar insbesondere in Luhansk weiter fort. Laut dem Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte in der Ukraine, Stupun, gibt es vor allem aus der Luft massive Gegenwehr. In den letzten 24 Stunden haben die russischen Besatzer 10 Raketen und 15 Luftangriffe gestartet. Mehr als 56 Flugabwehrraketen auf Objekte auf dem Territorium der Ukraine abgefeuert und damit gegen die Normen des humanitären Völkerrechts, Gesetze und Kriegsbräuche verstoßen. Beide Seiten werfen sich vor, auch Zivilisten zu treffen. Es gibt Berichte über Schäden und Opfer, überprüft werden können sie derzeit nicht. Auch die Sprecherin des ukrainischen Einsatzkommandos Süd, Humenyuk, berichtet von Kämpfen. Derzeit rücken unsere Truppen vor. Es gibt Erfolge in taktischen Schlachten, aber es ist noch zu früh, um über konkrete geografische Daten zu sprechen. Die jüngsten Rückschläge für die russische Armee bringen unterdessen offenbar Fahrt in Russlands Pläne, von Separatisten kontrollierte Gebiete zum eigenen Staatsgebiet erklären zu wollen. In den umkämpften Regionen Luhansk und Donetsk sollen nach vorherigem Druck aus Moskau schon am Freitag Referenden über einen Beitritt beginnen. Zeitgleich ist auch in der Hafenstadt Cherson eine solche Abstimmung angesetzt. Ein erster Anlauf war dort Anfang des Monats wegen der angespannten Sicherheitslage zunächst gestoppt worden. Der pro-russische Leiter der dortigen Gebietsverwaltung Saldo sagte jetzt: Ich bin sicher, dass unser Appell nach dem Referendum und der Bekanntgabe der Ergebnisse das Dokument sein wird, das die Zukunft der Region Cherson vorherbestimmt. Wir haben die Weichen für die Wiedervereinigung mit Russland gestellt und werden davon nicht ablassen. Nach russischen Medienberichten gibt es jetzt auch in weiteren Regionen Überlegungen, Referenden durchzuführen, zum Beispiel im russisch kontrollierten Teil von Zaporizhia. Das US-amerikanische Institute for the Study of War gab unterdessen eine neue Einschätzung zum Kriegsverlauf ab. Diese Denkfabrik, unter anderem aus Militärexperten, schreibt, dass den Ukrainern wohl auch Panzer helfen, die die Russen in zuvor aufgegebenen Gebieten zurückgelassen haben.
Die anfängliche Panik der Gegenoffensive brachte russische Soldaten dazu, qualitativ höherwertige und funktionierendere Ausrüstung zurückzulassen.
Auch das britische Verteidigungsministerium veröffentlichte einen neuen Bericht zur Lage in der Ukraine. Demnach habe Russland einige U-Boote aus der Krim abgezogen. Aus Sicht der Briten liegt das höchstwahrscheinlich an einer gestiegenen Bedrohung der Flotte durch ukrainische Langstreckenwaffen.
Zur aktuellen Lage in der Ukraine und den sogenannten Referenden war das Benjamin Satori. Und dass es sich da um Scheinreferenden handelt, das hat heute Bundeskanzler Olaf Scholz klargestellt. Er spricht heute vor der UNO in New York.
Die Ukraine habe jedes Recht, sich zu verteidigen. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte am Rande des UN-Gipfeltreffens Russland erneut auf, seine Truppen zurückzuziehen. Vor diesem Hintergrund kritisierte er auch die Pläne der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine. Diese wollen noch in dieser Woche über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen.
Deshalb ist auch ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat. Das ist alles nur der Versuch einer imperialistischen Aggression, die dadurch verbrämt werden soll.
Die UN-Generalversammlung mit den Staats- und Regierungschefs der Welt steht im Zeichen von Ukraine-Krieg, von Ernährungs- und Klimakrise. Scholz sagte, der russische Angriffskrieg habe die Sicherheits- und Friedensordnung Europas, aber auch der ganzen Welt gefährdet. In der Nacht deutscher Zeit dürfte das auch eines der Themen von Scholz sein, wenn er zum ersten Mal seit seiner Wahl bei den Vereinten Nationen spricht. Zuvor wird er noch an einem Gipfel zur Ernährungssicherheit teilnehmen. Die reichen Länder der Welt müssten sich besonders gegen den Hunger einsetzen, auch finanziell, so fordert er. Der russische Krieg gegen die Ukraine habe auch hier die Lage verschärft. Inzwischen seien Getreideexporte zur See zwar wieder möglich, doch, so Scholz, es sei nicht ausgeschlossen, dass Russland wieder einen Stopp wolle.
Die Informationen aus New York von Kai Clement. Und wir kommen zu weiteren Kurzberichten mit Themen des Tages. Markenzeichen der belgischen Autobahnen, das ist die Beleuchtung. Hell, auch in der Nacht. Doch das soll es vorerst nicht mehr geben. Holger Beckmann.
Autobahnbeleuchtung mehr oder weniger taghell. In Belgien ist das seit Jahrzehnten Alltag, was für Autofahrerinnen und Autofahrer vor allem aus anderen europäischen Ländern immer schon ungewohnt war, soll auf vielen belgischen Strecken aber jetzt schon bald Vergangenheit sein. Die Lichter an den Autobahnen werden ausgehen. In der vergangenen Nacht haben die Behörden im Landesteil der Wallonie bereits den Anfang gemacht, auf der Strecke zwischen Lüttich und Löwen. Bereits davon erhoffe man sich Einsparungen von jährlich rund 400.000 Euro. Alles, was den Verbrauch von elektrischem Strom reduziere, sei in der derzeitigen Energiekrise richtig, sagte der wallonische Energieminister Philippe Henry. Das Beispiel soll deshalb im ganzen Land Schule machen. Vorgesehen ist, dass zumindest in der Wallonie die Autobahnbeleuchtungen zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens ausbleiben. Im flämischen Landesteil ist die flächendeckende Autobahnbeleuchtung schon seit 10 Jahren abgeschafft worden, zumindest auf der Hälfte der Strecken. Dieser Anteil könnte in den nächsten Monaten steigen. Eingeführt hatte man die beleuchteten Autobahnen in Belgien vor rund 60 Jahren. Das sollte zu weniger Unfällen führen. Ein tatsächlicher Effekt ließ sich aber bislang nicht nachweisen.
Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat einen Kündigungsschutz in der Energiekrise zugesagt. Anita Fünfinger.
Keiner soll seine Wohnung verlieren, wenn er krisenbedingt in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW verspricht seinen Mieterinnen und Mietern das, was Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD, von allen Vermietern fordert, dass Mietrückstände für Nebenkosten nachgezahlt werden können, um eine fristgerechte Kündigung der Wohnung doch noch abzuwenden. Ein entsprechendes Gesetz dazu hat das Bundeskabinett noch nicht auf den Weg gebracht. Die Wohnungswirtschaft geht diesen Schritt ohne politische Vorgabe. Der Präsident der GdW Gedaschko sagte der Funke Mediengruppe, in Abstimmung mit den Mietern sollten stattdessen Ratenzahlungen vereinbart werden. Gleichzeitig forderte der Verband die Bundesregierung auf, an die so wörtlich Wurzel des Problems zu gehen. Die Energiekrise könne nicht mit den Mitteln des Mietrechts gelöst werden. Vielmehr brauche es einen Gaspreisdeckel. Den fordern auch die Union, die Linken und die Gewerkschaften. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen lehnt ihn ab.
Nach der umstrittenen Rede der linken Politikerin Sarah Wagenknecht im Bundestag zu Wirtschaftssanktionen brodelt es in der Fraktion weiterhin. Mario Kubina.
Der befürchtete Eklat bei der Linken blieb aus. Die Prophezeiungen von Endspiel und Chaos seien nicht eingetreten, stellt Fraktionschef Dietmar Bartsch am Rande der Fraktionssitzung fest. Zu diesem Zeitpunkt ist der entscheidende Punkt bereits abgeräumt. Die Fraktion hat sich mehrheitlich hinter einen Kompromissantrag gestellt, der die Zusammenarbeit der linken Abgeordneten regelt. Wichtigster Punkt: Redner, die im Namen der Fraktion im Bundestag sprechen, sollen grundsätzlich deren Mehrheitsmeinung vortragen. Zuvor hatten 8 Abgeordnete der Linken einen Antrag vorgelegt, der sich ausdrücklich auf Sarah Wagenknechts Rede in der Haushaltswoche des Bundestags bezogen hatte. Wagenknecht hatte der Bundesregierung vorgeworfen, einen, Zitat, Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun gebrochen zu haben. Kritiker hielten ihr daraufhin vor, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg Ursache und Wirkung zu vertauschen. Als sich heute abzeichnete, dass der Antrag der 8 Abgeordneten keine Mehrheit finden würde, zogen sie das Papier zurück. Im Antrag des Fraktionsvorstands wird Wagenknecht nicht mehr namentlich genannt. Er wurde mit großer Mehrheit angenommen. Offen ist, ob damit der Grundkonflikt zwischen den gegnerischen Lagern wirklich gelöst werden konnte. Nach dem Beschluss betonten beide Seiten, was ihnen jeweils wichtig ist. Den einen das freie Mandat, den anderen die Bindung aller Redner an die Mehrheitsmeinung in der Fraktion.
Die zunächst geplante Reise von AfD-Politikern aus Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen nach Russland ist weiter im Fokus der Parteispitze. Die distanziert sich. Jim Bob Nikschas.
Die Mitteilung hatte nicht nur innerhalb der AfD für Aufregung gesorgt. 3 Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen sind zu einer Reise nach Russland aufgebrochen. Von dort aus wollen sie auch die besetzten Gebiete in der Ostukraine besuchen, um sich, nach eigener Aussage, selbst ein Bild der Situation im Donbass zu machen. Die Reise war offenbar weder mit den Landtagsfraktionen noch mit dem Bundesvorstand der AfD abgesprochen. Dementsprechend versuchten die Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla auch, sich von der Reise zu distanzieren. Jedem sei freigestellt, sich ein Bild vor Ort zu machen, betonte Alice Weidel. In der aktuellen Situation aber werde es niemals ein objektives Bild geben, egal ob auf russischer oder ukrainischer Seite. Man sei aktuell dabei, die Angelegenheit zu klären und habe die Reisegruppe aufgefordert, die Organisation und Durchführung offenzulegen. Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, warf den AfD-Politikern in einem Beitrag auf Twitter vor, den, Zitat, russischen Vernichtungskrieg mit ihrem Besuch zu unterstützen.
Trotz Inflation und Russlands Krieg in der Ukraine werde die Zahl der Millionärinnen und Millionäre bis 2026 um 40% wachsen, so eine Vermögensstudie der Schweizer Großbank Credit Suisse. Katrin Hondel.
2021 sei ein Spitzenjahr gewesen für das Vermögen privater Haushalte, heißt es im neuen Global Wealth Report der Credit Suisse. Die Studie spricht von einem Rekordwachstum, angetrieben von Kursgewinnen bei Aktien und niedrigen Zinsen, und beziffert das globale Vermögen im Jahr 2021 auf 463,6 Billionen US-Dollar. Das bedeutet einen Anstieg um fast 10% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei besaßen die reichsten 10% 82% des globalen Vermögens. Im Ländervergleich haben die USA das meiste Vermögen der privaten Haushalte hinzugewonnen, gefolgt von China, Kanada, Indien und Australien, so der Autor der Studie, der Wirtschaftswissenschaftler Anthony Shorrox. In naher Zukunft allerdings könnten Inflation und höhere Zinssätze den Vermögenszuwachs bremsen. Doch die Credit Suisse sagt eine schnelle Erholung voraus, insbesondere für Entwicklungsländer. Man erwarte unter anderem, dass China weiterhin massiven Wohlstand schaffen werde, auch wenn seine Wirtschaft aufgrund von Covid-Lockdowns Anzeichen einer Belastung zeige. In den kommenden 5 Jahren, so die Studie der Schweizer Großbank, werde die Zahl der Millionäre und Millionärinnen weltweit um 40% wachsen, trotz Inflation und Russlands Krieg in der Ukraine. Bis 2026, so die Vorhersage der Credit Suisse, werde es mehr als 87,5 Millionen Menschen mit einem Vermögen von mindestens 1 Million US-Dollar geben. 2021 hatte der Club der Millionäre noch 62,5 Millionen Mitglieder.
Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung fordert, dass Heilpraktiker grundsätzlich keine Psychotherapie mehr anbieten dürfen. Achim Reinhardt.
Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung fordert, dass Heilpraktiker grundsätzlich keine Psychotherapie mehr anbieten dürfen. Heilpraktiker seien für die Behandlung psychischer Krankheiten nicht ausreichend ausgebildet, sagte der Bundesvorsitzende Gebhard Henschel dem SWR. Patienten dürften diesem Risiko nicht länger ausgesetzt werden, so die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung. Damit reagiert der Berufsverband auf Recherchen des digitalen SWR-Formats Vollbild. Den Recherchen zufolge arbeiten Heilpraktiker in der Psychotherapie in vielen Fällen mit fragwürdigen oder sogar schädlichen Behandlungsmethoden. Patienten berichten, dass sie Esoterik, Impfgegnerschaft und Verschwörungserzählungen erlebt hätten, anstelle von wirksamen Behandlungen. Seit der Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Psychotherapie zugenommen. Weil es weniger Therapieplätze gibt als benötigt, suchen viele Betroffene Hilfe bei Heilpraktikern. Die haben jedoch im Gegensatz zu approbierten Psychotherapeuten keine wissenschaftlich fundierte Ausbildung durchlaufen.
Wer bekommt den Deutschen Buchpreis 2022? Das steht noch nicht fest, aber zumindest wer in der Endrunde steht. Dagmar Fulle.
Drei Frauen und zwei Männer stehen in diesem Jahr auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und eine Person, die ihre Diversität auch zum Gegenstand ihres Romans gemacht hat. Kim de Lorison in Blutbuch. Sowas wie die Überschrift, das verbindende Thema dieser Shortlist, ist denn auch die Suche nach Identität im Rahmen der eigenen Familie. Daniela Dröscher erzählt in Lügen über meine Mutter von den Demütigungen, die ihre Mutter in der Ehe ertragen musste. Jan Faktor in Trottel von seinem Sohn, der sich mit Anfang 30 das Leben nahm. Fatma Aydemir in Jins vom Unausgesprochenen in einer türkischstämmigen Familie. Christine Bilkau in Nebenan von zwei Frauen in einem norddeutschen Dorf. Und Eckhard Nickel in Spitzweg von Jugendlichen, die ihren Platz und ihre Rolle suchen. Die Liste der Autorinnen und Autoren ist so divers wie unsere Gesellschaft und ihre Altersspanne reicht von 36 bis 70 Jahren.
Dagmar Fulle über die Shortlist zum Deutschen Buchpreis und wir blicken noch an die Börse mit Konstantin Röse.
Börsianer auf dem Frankfurter Parkett bleiben nervös, denn besonders die Aussichten auf kräftige Zinserhöhungen der Notenbanken bereitet vielen Sorgen. In Schweden hob die Notenbank heute den Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75% an. Die Bekämpfung der hohen Inflation geht in ganz Europa weiter. In Deutschland macht insbesondere der starke Anstieg der Erzeugerpreise Sorgen. Ein weiterer Preishammer komme auf uns zu, kommentierte ein Analyst. Wegen teurer Energie stiegen im August die Produzentenpreise um fast 46% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der höchste Anstieg seit den 50er Jahren und für Börsenprofis ein Indikator, in welche Richtung sich die allgemeine Inflation hierzulande weiterentwickeln könnte. Positive Nachrichten hingegen vom geplanten Börsengang von Porsche. Wie die beteiligten Investmentbanken meldeten, sei bereits am ersten Tag der Zeichnung großes Interesse. Anteilsscheine seien bereits mehrfach überzeichnet. Von den Nachrichten profitiert die Porsche Holding. Aktien gewannen rund 4% hinzu. Gegen den Trend setzte sich auch der Gaskonzern Uniper durch. Berichte, dass eine Verstaatlichung des angeschlagenen Versorgers kurz bevorstehe, sorgten dafür, dass der Aktienkurs von Uniper deutlich ins Plus drehte. Der Bund will unter anderem mit 8 Milliarden Euro in Form einer Kapitalerhöhung helfen und die restlichen Aktien des finnischen Mutterkonzerns erwerben. Der DAX beendete den Handel mit 12.671 Punkten, einem Minus von rund 1%.
Konstantin Röse war das und soweit unsere Wirtschaftsmeldungen und die Kurzberichte in dieser Tageszusammenfassung. Für Corona-Booster-Impfungen will die STIKO, die Ständige Impfkommission, vorzugsweise den Einsatz neuer, an Virusvarianten angepasste Mittel empfehlen. So sieht es ein heute vorgestellter Entwurf für eine Impfempfehlung vor. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Allen Personen ab 12 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission grundsätzlich eine dritte Impfung. Diese Auffrischimpfung sollte 6 Monate nach erfolgter Grundimmunisierung erfolgen, bevorzugt mit den neuen Präparaten, die angepasst wurden an die Virusvarianten BA1 bzw. BA4 und BA5. Eine vierte Impfung, also ein zweiter Booster, wird von der STIKO nur als nötig erachtet für bestimmte Gruppen. Menschen ab 60, Bewohnerinnen und Bewohner von von Pflegeheimen, medizinisches Personal und Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe, weil sie eine Grunderkrankung haben. Ziel der Impfungen sei es, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern, so heißt es in dem Papier der Ständigen Impfkommission. Dabei handelt es sich noch nicht um die endgültige STIKO-Empfehlung. Zunächst können sich noch weitere Experten dazu äußern, bevor die Impfempfehlung veröffentlicht werden soll. Vermutlich noch in dieser Woche. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nannte die Empfehlung für neue Impfstoffe beim Kurznachrichtendienst Twitter einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der Pandemie. Mehrere der fortentwickelten Vakzine sind seit kurzem in der EU zugelassen. Die ersten Dosen wurden bereits bzw. werden in den nächsten Tagen an Ärzte und Impfzentren ausgeliefert.
Und Stichwort Pandemie. Diese Pandemie ist überstanden und beendet, zumindest beendet erklärt worden von US-Präsident Joe Biden. Die einen nennen das eine mutige Stellungnahme, viele Experten kritisieren das.
Ist die Pandemie überstanden? Nein, sagen zahlreiche Gesundheitsexperten in den USA und kritisieren US-Präsident Joe Biden. Etwa William Harnash, Epidemiologe an der Harvard University.
400 deaths a day.
400 Tote pro Tag in den USA? Wollen wir uns damit zufrieden geben? Wir müssen anerkennen, dass wir nach wie vor ein großes Problem haben, unabhängig davon, ob Präsident Biden sagt, die Pandemie ist vorbei. So Harnash im Radiosender NPR. Und Michael Osterholm von der University of Minnesota ergänzt:
We need to get as many people in this country as possible vaccinated with the new boosters.
Wir müssen so viele Menschen wie möglich in diesem Land mit den neuen Boosterstoffen impfen. Wenn man die Pandemie für beendet erklärt, fragen sich doch viele Leute, warum brauche ich die Impfung noch? Die Kritik kommt aus vielen Landesteilen der USA, vor allem von Ärzten, die an der Basis weiter täglich mit dem Thema Corona zu tun haben. David Pate ist Mediziner in Boise im US-Bundesstaat Idaho. Er war lange Direktor an der dortigen St. Luke-Klinik.
I cringed. I can't say I'm shocked.
Ich bin zusammengezuckt, als der Präsident das gesagt hat. Ich kann nicht sagen, dass ich schockiert bin. Schließlich ist Biden Politiker und wir stehen vor wichtigen Kongresswahlen. Ich kann schon verstehen, warum Politiker da beruhigen und optimistisch klingen wollen und sagen, es ist vorbei. Es ist nicht vorbei.
It's not over.
Pate betonte im Lokalfernsehen weiter, dass nach wie vor der landesweite gesundheitliche Notstand mit Bezug auf die Corona-Pandemie gilt. Dies sei vor allem für die staatlichen Gelder wichtig, mit denen etwa Tests und Impfungen finanziert werden. Die Biden-Regierung hat im US-Kongress 22 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Finanzmitteln im Kampf gegen Covid beantragt. Noch sind diese Mittel nicht genehmigt. Dazu brauchen Bidens Demokraten auch die Zustimmung von Teilen der oppositionellen Republikaner. Dies dürfte nach der Biden-Äußerung, die Pandemie sei vorbei, deutlich schwieriger werden. US-Gesundheitsminister Xavier Becerra kam deutlich ins Schwimmen, als er im Fernsehsender CBS nach Bidens Äußerung gefragt wurde. Der Präsident hat gespiegelt, was viele Amerikanerinnen und Amerikaner denken. Dass wir nicht mehr unbedingt Masken tragen müssen. Dass wir unsere Kinder und die Senioren so gut es geht geschützt haben und schützen. Wir haben gelernt, mit Covid umzugehen. Formal kann eine Pandemie, per Definition ein grenzüberschreitendes Problem, ohnehin nicht von einem einzelnen Präsidenten oder Regierungschef für beendet erklärt werden, sondern nur von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Bisher hat die WHO dies nicht getan. Der Epidemiologe Robert Wachter von der University of California hat dennoch gewisses Verständnis für die Aussage von US-Präsident Biden. Wir müssen anerkennen, dass wir in einer neuen Phase sind, dass die Bedrohung nicht vorbei ist, aber dass sie deutlich geringer geworden ist, dass wir die Mittel haben, uns alles in allem gut zu schützen. Es ist verständlich, dass wir von diesem Alarmzustand der vergangenen Jahre Abstand nehmen und versuchen, uns durch eine neue Normalität zu steuern.
Kritik an US-Präsident Joe Biden nach dem erklärten Ende der Pandemie. Und zum Ende dieser Sendung kommen wir jetzt zur Presseschau, zusammengestellt von Jan Altmann, Sprecher Richard Huke.
Der Europäische Gerichtshof hat die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Deutschland für rechtswidrig erklärt.
Die Frankfurter Rundschau stellt fest, die Politik muss sich andere Instrumente suchen, um für innere Sicherheit zu sorgen. Instrumente, die nicht das Recht auf Privatsphäre faktisch abschaffen. Dass sich Innenministerin Faeser für diese invasive Überwachung ausgesprochen hatte, steht ihr nicht gut zu Gesicht. Die Freie Presse aus Chemnitz findet, Vernunft braucht es jetzt auch, um diese Grundsätze in eine neue Gesetzesform zu gießen. Zum Beispiel unter dem Namen Quick Freeze, also Schockfrosten. Pläne für diese abgespeckte Version der Datensicherung, bei der die Informationen nicht auf Vorrat gespeichert, sondern im konkreten Fall schnell eingefroren werden, liegen schon in der Schublade. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung argumentiert, der Rechtsstaat darf sich gerade in einer digitalen Welt bei schweren Delikten nicht die Möglichkeit des Zugriffs auf Informationen nehmen lassen. Die uneinige Koalition wird sich entscheiden und vor dem Bürger dafür gerade stehen müssen. Der Wiesbadener Kurier äußert sich zur Generalvollversammlung der Vereinten Nationen, die vom Ukraine-Krieg überschattet wurde. Die geplanten völkerrechtswidrigen Abstimmungen über den Beitritt zu Russland in den von Moskau kontrollierten Separatistengebieten Luhansk und Donetsk sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja zeigen aktuell die Machtlosigkeit der UNO. Das gilt für viele Krisen, wie die wirkungslosen Reaktionen der UNO auf Konflikte in Mali, Libyen oder Syrien zeigen. Die Rheinzeitung aus Koblenz verlangt, es wäre höchste Zeit, über eine längst überfällige Reform des UNO-Sicherheitsrats zu reden, denn dieses Gremium bildet schon lange nicht mehr die heutige Welt ab. Der UNO-Sicherheitsrat ist in seiner Zusammensetzung ein Relikt des Kalten Krieges. Zum Schluss geht es um Corona. Die Badische Zeitung aus Freiburg geht auf die erneuerten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ein. Demnach wird allen Personen ab 12 Jahren eine Auffrischungsimpfung, am besten mit den angepassten Vakzinen, empfohlen, Risikogruppen und Personen über 60 Jahren auch eine 4. Impfung. Es besteht also kein Grund mehr zum Zögern. Das war bei manchen Ärzten zu spüren, die die STIKO-Empfehlung abwarten wollten, aber auch bei vielen Bürgern, die sich fragten, ob sie für eine 4. Impfung sinnvoll ist. Der Tagesspiegel aus Berlin bemerkt, zum Thema Impfungen gab es viel Diskussion, nicht immer stringent geführt. Dennoch hat die große Mehrheit der Menschen in Deutschland rational gehandelt und sich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen. Man könnte auch zu schätzen wissen, dass die Impffrage letztlich in der Eigenverantwortung der Einzelnen bleibt.
Der Blick in die Tageszeitungen von morgen, in die Kommentarspalten, zusammengestellt von Jan Altmann, Sprecher Richard Huke. Hier geht es gleich weiter mit Fazit, dem Kulturmagazin, und dann ausführlicher die Berichterstattung zur Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht.